Was? Achso, ich habe die ganze Zeit vergessen. Hing schon so runter. An unserem Küchenschrank, wir haben so einen Metallküchenschrank, wo man mit Magneten so Sachen befestigen kann. Und immer, gerade zum Jahresende, gibt es dann immer auch eine Menge von Zetteln, die da dran stehen. Da steht dann Wunschzettel oben drüber. Vielleicht ist das bei euch ähnlich, bei uns ist das immer so. Und meine Schwiegermutter hat schon letzte Woche gefragt, denkt an die Wunschzettel für Weihnachten. Und ich denke, Weihnachten, das ist doch noch, genau, nur noch ein paar Wochen. Und ist gar nicht mehr so weit. Das ist die späteste Erinnerung, dass es bald vor der Tür steht. Auf jeden Fall hing bei uns mal ein in Kinderschrift geschriebener Wunschzettel da dran und da stand drauf Überraschungen. Das ist auf der einen Seite natürlich toll für Eltern, da kann man machen, was man will. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen blöd, weil man keine Idee geliefert kriegt. Also man spielt den Ball nur einfach zurück, guckt ihr doch mal. Habt ihr euch das auch schon mal gewünscht? Überraschungen? Manche schauen ein bisschen kritisch, andere nicken. Ich glaube, auf die Lebensführung, so auf unsere persönliche Lebensgestaltung und Lebensführung, da würden wahrscheinlich die wenigsten hinschreiben, Überraschungen. Das ist nicht unbedingt was, was man sich so für sein Leben wünscht. Lieber das Gewohnte als das Neue, Überraschende, lieber etwas, von dem ich weiß, wie das ausgeht. Der Text, den wir noch lesen werden, über den wir heute reden werden, dreht sich so ganz grob um die Apostelgeschichte, Kapitel 8, alles. Da werden wir erkennen, dass Gott auf jeden Fall für Überraschung gut ist. Das kann man so stehen lassen, wie man selbst das findet, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Gott ist für Überraschung gut. Wir werden von Veränderungen lesen, wir werden von Sehnsüchten hören und vor allem davon, dass Gott die Fäden in der Hand hält und zu seinem Ziel kommt, dass Gott seine Versprechen hält. Wenn man ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, dieses Berichtes, den Matthäus geschrieben hat über das Leben von Jesus, dann kommt man irgendwann dahin, dass er kurz vor der Himmelfahrt einen sehr berühmten Vers sagt. Da sagt er dann, darum geht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Heute würde man natürlich noch sagen, und Jüngerinnen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und diese Berichte über das Leben von Jesus, davon gibt es 4 Stück in der Bibel, die sind alle so meist ein bisschen unterschiedlich, weil das haben Menschen aufgeschrieben, wie sie es erlebt haben. Und wenn man bei Lukas liest zum Beispiel, und dann auch schon am Anfang der Apostelgeschichte, haben wir also hier auch schon mal drüber gesprochen, dann lesen wir das, was ihr jetzt hier hinten mitlesen könnt. Ihr werdet vom Heiligen Geist erfüllt werden, der wird euch fähig machen, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Damals, als das geschehen ist, so die Apostelgeschichte, die ersten Kapitel, über die wir auch schon gesprochen haben, da war es eine Zeit der totalen Veränderung oder, um nicht zu sagen, der totalen Überraschung. Im Prinzip geschah da jeden Tag irgendwas, noch nie da gewesen ist. Es passierten immer Dinge, die man so noch nicht kannte, angefangen natürlich von der Ausschüttung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Dann fangen die Apostel an zu predigen, vom Geist Gottes erfüllt. Reden sie von der Liebe Gottes zu den Menschen, von der Notwendigkeit einer Umkehr oder besser gesagt einer Hinkehr zu Jesus, von Veränderung, Vergebung, vom ewigen Leben. All diese Themen werden dann immer aufgegriffen. In Jerusalem wurden die ersten Gemeinden gegründet. Ich habe euch was mitgebracht, so eine Karte. Kannst du mir jetzt die erste? Einige aus unserer Gemeinde waren ja gerade da, die könnten dann ein bisschen mehr dazu sagen. Aber nur, dass man sieht, hier ist Jerusalem. Ich glaube, du kannst die nächste auch schon mal machen. Schwupp, da ist er. Jetzt wisst ihr, wo Jerusalem ist. Der rote Punkt. Da ging es los. Da fand Pfingsten statt. Das war der erste Ort, an dem das Wirken Gottes nach der Zeit Jesu hier auf der Erde anfing. In Jerusalem wurden die ersten Menschen, ersten Gemeinden gegründet oder die erste Gemeinde, weil Menschen anfingen, an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen. Sie richteten ihr Leben nach diesen Worten, die sie hörten, aus. Sie wurden wirklich umgekehrt, oder sie kehrten ihr Leben um, sie richteten es auf Jesus aus, und diese Überzeugung, die sie gewannen, den ließen sie Taten folgen. Daran haben sich zunehmend Menschen geärgert, darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Vielleicht war da Neid vorhanden oder einfach nur die Angst vor Veränderung, weil die Überraschungen halt nicht so beliebt sind. Sie mochten keine Überraschung. Und Stephanus, darüber habe ich letzte Woche was gesagt, Stephanus wurde gesteinigt, getötet, weil er für Christus da stand. Und mit dieser Steinigung begann die Verfolgung der Christen. Natürlich sind da immer so einzelne Tage dazwischen, das vergisst man manchmal, wenn man so die Bibel liest, gerade die Apostelgeschichte, aber das war ein ganz kurzer Zeitraum. Eigentlich könnte man sagen, das ging so los, die Gemeinde wuchs wahnsinnig schnell, also wie so ein Aktienkurs, der so in die Höhe schießt. Und genauso geht das damit auch zu Ende, Börsenkrach könnte man sagen, in dem Augenblick bricht alles zusammen. Die Christen werden verfolgt, die eben noch in der ganzen Stadt beliebt waren, werden verfolgt. Die Stimmung in der Stadt kippt so, dass diese Bewunderung in so ein Beäugen umgewandelt wird und alles bricht zusammen. Und vielleicht haben sogar, darüber wird, sagt die Bibel gar nichts, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, vielleicht haben einige auch gesagt, also so habe ich mir das nicht vorgestellt mit diesem neuen Glauben. Ich glaube, ich bleibe lieber bei dem Alten, bei dem Bewährten. Da passieren diese Überraschungen nicht. Und haben gedacht, dass dieses Leid nehme ich nicht auf mich. Aber da war ja dieses Versprechen von Jesus. Er hat ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Und das ist ja schon passiert. Und vielleicht hat da ja sogar jemand dran gedacht. Vielleicht die Apostel haben gedacht, ja, das hat Jesus ja gesagt. Wir werden die Zeugen sein und diese gute Nachricht von Jesus, dass Gott die Menschen liebt und ihnen eine ganz neue Lebensperspektive schenken möchte, die werden wir weiterhin gehen. Geht hin und macht zu Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber ich glaube, viele werden das nicht geglaubt haben. Und dann geschieht ja das, was wir im Moment auch laufend im Fernsehen sehen. Syrien und so. Die Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben, manche verfolgt. Menschen flüchten, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind. Und das haben die Christen auch gemacht. Sie sind geflohen. Und wenn wir uns diese Karte hier anschauen, dann sehen wir, dass sie in die nächste Umgebung geflohen sind. Jetzt habe ich was Tolles vorbereitet. Nächste, ja. Das kann ich richtig gut mit so Kreisen und so. Also Judäa. In das Gebiet sind die Christen aus Jerusalem geflohen und dann als nächsten Schritt auch noch nach Samarien. Das waren die umliegenden Städte, und wenn man weg wollte, schnell irgendwo hin, in Sicherheit wollte, dann ist man dorthin gegangen, und das haben sie auch getan. Sie sind nach Judäa und Samarien gegangen, und dass sie nach Samarien gegangen sind, zeigt, wie verzweifelt sie gewesen sind. Eigentlich war Samarien so eine No-Go-Area. Und diese Schwesternvölker, die waren also, hatten eine gemeinsame Geschichte, die grüßten sich nicht mal. Sie waren richtig verfeindet. Also wenn da jemand entgegenkam, dann ging man auf die andere Straßenseite, und jetzt sind sie dorthin gegangen. Vielleicht war natürlich auch diese neu gewonnene Liebe für die Menschen, die Jesus noch nicht kennt, so groß, dass sie gesagt haben, jetzt gehe ich gerade dahin zu den Leuten, die ich überhaupt nicht leiden kann. Vielleicht. Aber auf jeden Fall sind Christen auch nach Samarien gegangen, nach Judäa und Samarien. Und was da passierte, das hören wir gleich, aber ich habe so für mich gedacht, ich bin sehr egoistisch, wenn ich Bibel lese. Vielleicht teilt ihr das mit mir, aber dann denke ich immer so, oh, und was sagt mir das jetzt? Jetzt will ich ja was für mich haben, und wenn ich Bibel lese, dann muss das ja irgendwie auch zurückkommen. Und wenn ich diesen Text hier so lese, dass die Christen verfolgt wurden und nach Samarien und Judäa gegangen sind, dann will ich, ja, was sagt mir das denn? Da habe ich überlegt, dass so Lebenssituationen, da habe ich vielleicht gebetet, Gott, um Dinge, Veränderungen im Leben gebetet oder Bewahrung gebetet, und dann passieren die aber nicht, sondern ganz, ganz genau umgekehrt. Ist das so eine schlechte Überraschung, dass dir Dinge nicht passieren oder Dinge, die ich nicht möchte? Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr euch vielleicht einhaken könnt. Ich gehe selten in solchen Momenten auf die Knie und lobe und danke Gott, wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Das passiert selten. Also eigentlich noch nie, glaube ich. Sondern dann wächst in mir so, oh Gott, warum das denn jetzt? Muss das sein? Du bist doch größer als alles andere. Warum muss ich das denn jetzt erleben? Ich habe, das war aber wirklich früher, gedacht, ey, so wie ich hier leiden muss manchmal, das haben wenige Menschen vorher erlebt. Also so, ich meine jetzt nicht Krankheiten, sondern irgendwie so Umstände, wo man denkt, oh nee, das kann doch nicht sein. Gott, warum? Und jetzt stellen wir uns die Situation vor, da wächst eine Gemeinde, Gott wirkt wahnsinnig, tut Wunder. Die Menschen sehen das, die ganze Stadt ist begeistert. So sind die Christen, ja, ich bin mit drin, ich bin im Siegerteam. Und mit einmal, bam, alles anders. Ich muss fliehen, damit ich vielleicht nicht umgebracht werde. Wie hätte ich mich denn da verhalten? Gott, was soll das denn jetzt? Ist das alles richtig? Und vielleicht ist das bei euch auch so ganz schnell, naja, stimmt das wirklich, was ich so glaube? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Plötzlich ist vielleicht alles in Frage gestellt. Wegen einer Sache. Obwohl vieles gut war vorher. Gott, warum? Die verfolgten Christen, von denen uns hier berichtet ist, die haben anders gehandelt. Und das lese ich euch mal vor. Ich habe aber nur so ein paar Auszugsverse aus Apostelgeschichte 8, Abvers 4. Die über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Philippus ging hinab in die Hauptstadt Samariens und verkündete ihren Bewohnern, wer der Christus war. Die Leute schenkten der Botschaft des Philippus Beachtung. Sie hörten ja von den Wundern, die er tat, und konnten sie selbst sehen. Und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Anstatt zu verzweifeln und Gott anzuklagen, geht er dahin, naja, jetzt bin ich halt hier, kann nicht mehr in Jerusalem, und beginnt das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, dass durch Jesus der Zugang zu Gott möglich ist, zum Allmächtigen, berichtet davon und die Menschen nehmen es auf. Da ist kein Klagen, da ist keine Beschwerde zu hören, gar nichts, sondern, ach ja, dann bin ich hier und dann muss hier die gute Nachricht. Sie läuft und läuft und läuft, das Evangelium geht raus. Evangelium bedeutet gute Nachricht von Jesus geht raus. Mache zu Jüngern in Jerusalem, check. In Judäa, check. In Samarien, check. Das alles erfüllt sich hier. Sie nahmen einmütig das Wort an. Diese Ankündigungen von Jesus erfüllen sich ziemlich zügig. Fast schnell. Fehlt nur noch eins. Bis ans Ende der Welt. Ich meine, gut, die Welt war damals schon auch noch kleiner, muss man sagen. Die Vorstellung, was noch alles so dazugehört, das wussten die, glaube ich, damals noch nicht so richtig. Philippus war ein Mann der ersten Stunde. Letztes Mal habe ich erzählt von Stephanus, einer der ersten Diakone, die dann zuständig waren für die Lebensmittelverteilung an Menschen, die keine soziale Versorgung hatten, vorrangig Witwen. Und der Philippus war auch einer von diesen Diakonen. Und er erlebte diese explosionsartige Entwicklung der Gemeinde mit, wie sie aufblühte, und ebenso erlebte er die Verfolgung mit. Und trotz der Verfolgung nutzt er jede Möglichkeit, die sich ihm bot. Dieses Bild ist jedenfalls in meinem Kopf und wird bestätigt durch vieles, was in der Bibel steht, von der Liebe Gottes zu den Menschen. Sein Exil in Samarien, dieses verhasste oder zumindest dieses angespannte Verhältnis, habe ich ja beschrieben. Sein Exil in Samarien wird für viele Menschen der Beginn einer Beziehung zu Jesus. Er war erfolgreich. Sagt man nicht so gerne so im christlichen Kontext, ne? Aber war so. Also er wollte ja, dass Menschen Jesus kennenlernen, und er geht hin, predigt und es passiert. Also immer, ach so, nicht erfolgreich. Gesegnet ist das richtig. Gesegnet war er natürlich, ne? Nicht erfolgreich. Es lief gut. Es lief richtig gut. Das ist dieses Gefühl, wenn man merkt, Gott hat mir eine Gabe geschenkt und ich bin an der richtigen Stelle, an der richtigen Aufgabe. Gabe und Aufgabe kommen zusammen und dann ist das gesegnet. Es macht Freude. Es ist erfolgreich. Es lief richtig gut. Selbst im jetzt ja schon ein bisschen entfernten Jerusalem hörten die Apostel davon und waren begeistert und schickten sofort die beiden herausragenden Persönlichkeiten, Petrus und Johannes, dorthin, um da zu unterstützen. Was für ein tolles Gefühl muss das für Philippus gewesen sein. Hey, ihr Jerusalem geht nicht mehr, jetzt bin ich hier und es läuft. Die Leute sind offen für das, was mein Herz bewegt, was unbedingt raus will. Das kann ich hier sagen und die Leute finden es nicht doof, sondern die Leute nehmen es auf. Es passt, es trifft ihr Leben, ihr Herz mitten hinein. Und mitten in diese Hochzeit, mitten hinein in diese Zeit kommt der neue Auftrag Gottes. Also ich stelle mir das vor, jetzt in Kiel, der Raum ist schon lange, wir sind also in der Ostseehalle, feiern da Gottesdienste, weil es so brummt. THW-Spiele müssen verlegt werden, weil wir, so. Und ich darf da einer der Prediger sein. Boah. Und dann kommt der Auftrag, Willi, geh zur einsamen Straße nach Dithmarschen. Lübeck oder irgendwo, also irgendwo wo in die Pampa irgendwo. Das war nicht nett, Dithmarschen passt besser. Bekommen wir so ein Gefühl dafür, was da passiert ist? Und dann sagt ihm also der Philippus Gott, dass der hat dann auch so zu ihm geredet, dass er es gehört hat, und dann sagt Gott zu ihm, sagt Philippus zu Gott, nee, hör mal, da muss ein Fehler vorliegen, Gott. Ich bin ja gerade hier an der richtigen Stelle. Hier brummt's. Menschen kommen zum Glauben. Das ist doch dein Wille. Das wäre meine Version gewesen. Ziemlich sicher. Jeder Protest wäre doch nur zu verständlich gewesen. Aus menschlicher Sicht wäre es nur logisch gewesen, dort zu bleiben und dort Gott zu dienen. Und was macht Philippus? Luther-Übersetzung sagt, er stand auf und ging. Die gute Nachricht schreibt sogar, er machte sich sofort auf den Weg. Man hört das Überraschende, finde ich, heraus. Das wird ein überraschender Auftrag gewesen. Kein Klage, kein Jammern, kein Meckern. Ich glaube, dass Philippus und Gott etwas sehr Persönliches hatten. Eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Eine, die auch heute noch möglich ist. Ich glaube, sein großer Antrieb in seinem Leben war, ich möchte unbedingt, und das steht über allem, ich möchte unbedingt das tun, was Gott will. Das steht über allem. Selbst wenn ich meine, das, was ich jetzt tue, ist aus Gottes Augen das Richtigste, möchte ich lieber das tun, was aus Gottes Augen das Richtige ist. Nicht, was ich denke, was das ist. Seine Sehnsucht war es, den Glauben praktisch werden zu lassen, sich gebrauchen zu lassen. Es war seine Sehnsucht, dass alle von der Liebe Gottes hören. Sind wir offen für so Überraschungen Gottes? Können wir uns das vorstellen? Vielleicht haben wir es noch nie erlebt, dass Gott in unser Herz hineingesprochen hat. Vielleicht haben wir das schon mal gedacht, weil ein anderer Mensch uns etwas gesagt hat und wir merken, boah, das berührt mich. Und irgendwie hat es auch was mit Gott zu tun. Vielleicht stehen da natürlich auch die Befürchtungen. Naja, das würde ja bedeuten, dass ich meine Sicherheit nicht mehr hätte. Dann müsste ich ja das anders machen, als ich es geplant hätte. Dann wären ja meine Vorstellungen, meine Ideen für mein Leben plötzlich zweitrangig. Wir haben hier Leute sitzen, die haben ihre Kultur gewechselt, weil sie den Eindruck hatten, Gott möchte, dass ihr dorthin geht. Wir haben hier Menschen, die haben ihren Beruf gewechselt, weil sie daran geglaubt haben, dass das, was Gott will, was er ihnen gesagt hat, wichtiger ist. Das Spannende an dem Text ist, dass aus so einer ganz persönlichen Geschichte, die da irgendwie zwischen Philippus und Gott abging, das große Ganze auch sichtbar wird. Er war bereit zu gehen. Es sollte sich ja ausbreiten in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Geh auf die einsame Straße. Das ist so Gaza. Die Stadt, jetzt kennen wir ja aus den Nachrichten, Gazastreifen. Da war die einsame Straße. Da ist er hingegangen. Wir lesen dann in dem Text weiter ein bisschen von einem Finanzminister, der aus Äthiopien gekommen war, an der Reise nach Jerusalem machte. Er wollte Gott anbeten. Das war das Ziel dieser Reise. 3000 Kilometer. Nicht mit dem Flugzeug und auch nicht mit dem Auto oder Zug, sondern irgendwie zu Fuß mit einem Wagen. Ich weiß nicht, wie sie gereist sind. Er hatte eine große Sehnsucht, diesen Gott der Juden anzubeten. Und das hat man damals in Jerusalem gemacht. Er hatte wahrscheinlich diese Sehnsucht, darin Erfüllung zu finden. Er hatte diese Sehnsucht, einen Lebenssinn zu finden. Und er war ein gebildeter Mann. Er war vermögend. Er war Eunuch. Und konnte aufgrund seiner Lebenssituation niemals zu 100% dazugehören zum Volk der Juden. Das war ihm gar nicht möglich. Die mosaischen Gesetze hätten das verhindert. Und trotzdem trieb diese Sehnsucht ihn an, 3000 Kilometer. Seine Fragen konnten wahrscheinlich nicht alle beantwortet werden. Vielleicht zweifelte er noch, aber es war ihm ganz schön viel wert, dem Sinn seines Daseins auf den Grund zu gehen. Ganz schön viel Strapazen. Und er reist dann auf dem Rückweg aus Jerusalem via einsame Straße Richtung Äthiopien. Und dann liest er auf seinem Wagen, auf dem er sitzt, eine Jesaja-Rolle, das aus dem Alten Testament. Und er liest es und genau in dem Moment kommen Gottes Wirken und dieser Mann zusammen und Philippus spricht ihn an und sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du das? Nicht im Tempel, nicht in der heiligen Stadt, sondern hier in der Wüste begegnet Gott diesem Mann aus Afrika durch Philippus. Ganz anders als geplant. Und er gibt zu, dass er Hilfe braucht. Vielleicht ist das schon für uns so die erste Hürde, um in unserer Jesus-Reise weiterzukommen. Vielleicht hat sie noch gar nicht begonnen, vielleicht sind wir schon mit Jesus unterwegs, aber vielleicht ist das schon eine Hürde für uns zuzugeben, zu sagen, ey, ich brauche da wirklich Hilfe. Ich brauche Hilfe, um zu verstehen, was Gott will. Ich brauche vielleicht sogar Hilfe, zu sagen, ich spüre, dass ich zum Beispiel von dem, was Christoph gesagt hat, angesprochen bin. Aber ich brauche eigentlich Hilfe, das auch zuzugeben. Vielleicht auch hinzugehen, für mich beten zu lassen, mir einen Rat zu holen. Wir können uns nicht selbst erretten, wir brauchen Hilfe. Diese Stelle aus der Jesaja-Rolle, die lese ich uns mal vor, es sind nur ein paar Verse. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere Schuld aufgeladen, unsere ganze Schuld. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort auf seinen Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld anderer hingab. Wird er wieder zum Leben erweckt, und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Jesaja bekam viele Jahrhunderte vor Jesus einen Ausblick auf das, was noch kommen sollte, auf Jesus. Jesus wurde hingerichtet, wurde geschlachtet. Wir haben das vorhin in zwei Liedern mit den durchbohrten Händen hier gesungen. Er hat nicht gejammert, nicht widerrufen, kein Laut der Klage oder des Widerwillens. Er wurde erniedrigt und sein Recht auf einen fairen Prozess wurde missachtet. Er gibt sein Leben hin für unsere Schuld. Und vielleicht, naja, was habe ich denn für Schuld? Die Schuld besteht in unserer Gottesferne. Ohne eine Tat ist sie schon da. Jesus ist gestorben, hat sich töten lassen, damit wir diesen Kontakt zu Gott wieder haben können. Und dann geschieht bei dieser Reise, das erklärt der Philippus ihm. Diese Frage, der Schlüssel, um das zu verstehen, das ist Jesus. Und er checkt, der Äthiopier war ein kluger Mann. Und dann, völlig untypisch für die damalige Zeit, gegen alle Konventionen und Verhaltensweisen, die einem hohen Herrn angemessen wären, verlässt der Kämmerer sein Gefährt und spricht aus, was der Heilige Geist in ihm bewegt hat. Hier ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Er ist im wahrsten Sinne des Wortes begeistert von dieser Gottesbegegnung durch Philippus. Damit endet dann diese Begegnung zwischen den beiden. Der Kämmerer beginnt ein neues Leben. Er hat erfahren, dass Gott Regie führt. Seine Suche ist beendet, seine Sehnsucht gestillt. Und deshalb, so liest man es tatsächlich dann, zieht er fröhlich seines Weges. Bis in alle Welt. Hat noch gefehlt, oder? Bis in alle Welt. Dieser Mann nimmt das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus mit nach Afrika. Und bis heute gibt es in Äthiopien eine der ältesten christlichen Kulturen nachweisbar. Vielleicht, ich glaube schon, wegen dieser Begegnung. Deswegen war es viel wichtiger, dass der Philippus aus diesem Hotspot der christlichen Szene aus Samarien dorthin musste, an die einsame Straße. Er hat das am Anfang wahrscheinlich nicht verstanden, aber er hat sich darauf eingelassen. Gott führt Regie bei uns und bei ihm. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert. Ich habe am Freitag gewettet, dass ich hier stehe und eine Bierflasche in der Hand halte, aber ich wusste es ja auch schon. Alkoholfrei, wollte ich nochmal sagen. Es ist ein Traum, erfüllt sich. Nein. Luther hat mal gesagt, predigen will ich's und sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen, mit Gewalt dringen will ich niemanden, denn der Glaube will willig, ungenötigt angenommen werden. Während ich mein Wittenburgisches Bier trinke, ich hatte jetzt nur Schleswig-Holsteinisches hier, läuft das Evangelium. Das macht unsere Position sehr klar. Diese Geschichte macht mir total Mut, mich auf Gott einzulassen und zu sehen, wie wichtig ich bin für Gottes großen Plan und gleichzeitig zu sehen, wie absolut unbedeutend ich bin, wenn es darum geht, ob Gott zum Ziel kommt oder nicht. Aber aus meinem Blickpunkt darf ich sagen, ohne mich geht's nicht. Diese Geschichte macht Mut, denn sie ist auch Gottes Geschichte mit uns. Für Menschen, die bereits mit Jesus leben und die Sehnsucht haben, ganz mit ihm zu leben. Für Menschen, die bereits mit Jesus leben und die Sehnsucht nach der Sehnsucht haben, macht sie Mut, weil es möglich ist, dieses Feuer neu zu bekommen, auch wenn es vielleicht eine innerliche und äußerliche Entfremdung gibt. Und sie ist eine Mutmachgeschichte für Menschen, die auf der Suche sind nach ihrem Platz im Leben, nach Sinn und Erfüllung. Gott ist jeder Einzelne wichtig. Gott ist deine Situation wichtig. Dein Leben, deine Fragen, deine Lebenssituation ist entscheidend. Er geht dir nach, geht mir nach, geht uns nach, hier in dieser Geschichte und lässt es zu dieser Begegnung kommen. Kannst du glauben, dass Gott ganz und gar für dich da ist? Kannst du erfassen, dass er seinen Sohn als einziges Opferlamm für dich und mich am Kreuz dahingab? Es ist Gottes Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Jesus hat auch Sehnsüchte. Einmal schaut er auf Jerusalem und sieht diese Gottesferne in der Stadt und dann steht es in der Bibel, es dreht sich in ihm der Magen um, weil er so traurig darüber ist, weil es seine Sehnsucht ist, dass Menschen mit ihm Kontakt haben, an ihn glauben, Alltag teilen mit ihm. Das Ziel ihres Lebens finden, Vergebung, Gnade, Heilung, Freude. Alle Suchenden sind eingeladen, sich auf diesen Jesus einzulassen. Und alle, die schon mit Jesus unterwegs sind, sind eingeladen, sich neu zu öffnen. Vielleicht haben wir uns versperrt dafür, dass Gott uns ansprechen darf. Und ich möchte jetzt beten und vielleicht ist das eine ganz besondere und heilige Zeit für euch, euch neu bewusst zu öffnen dafür, dass Gott euch ansprechen darf in eurem Leben. Dann könnt ihr leise mitbeten, ich werde dafür beten. Jesus, ich danke dir für diesen Bericht aus dem Leben der ersten Christen. Ich danke dir für deine Lebendigkeit und für ihren Mut, der vorbildlich war. Ich komme mir dagegen manchmal ganz klein vor und danke dir dafür, dass ich auch gar nicht groß sein muss, sondern du bist groß in mir. Du bist auch groß in uns. Du kannst uns Glauben schenken und auch unser Leben verändern. Du kannst sogar Situationen ändern, von denen wir glauben, dass sie überhaupt nicht mehr zu verändern sind. Dir ist das Unmögliche möglich. Du kannst uns Frieden schenken, der uns zur Ruhe bringt, wenn es darum geht, irgendwie den Ansprüchen anderer zu genügen. Und Herr Jesus Christus, ich möchte mich öffnen für dein Reden. Ich bitte dich darum, dass du klar und deutlich redest und mir den Mut schenkst, das zu tun, was du willst.